die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Nähe seines Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, was ein falscher 50er ist, ich denke, das wissen wir alle. Zumindest jede Bankangestellte oder jede Frau, die im Supermarkt an der Kasse sitzt. Was falscher Alarm ist, das weiß jeder Polizist oder jeder Feuerwehrmann. Was ein falscher Hase ist, ist vielleicht nicht jedem bekannt, aber zumindest die gerne kochen, die wissen es. Und was ist ein falscher Jakob? Darum geht es heute Morgen. Um einen Mann im Alten Testament, nämlich um Jakob. Ja, sein Vater, den kennen wir, glaube ich, alle. Das war sein Großvater, das war Abraham, der losgezogen ist aus dem heutigen Irak bis nach Kanaan in das heutige Israel. Und sein Vater war Isaak, den kennen auch, denke ich, die meisten. Ja, und die Mutter, die hieß Rebekka. Und er wuchs in dieser Familie auf. Und ja, das war sein Problem. Er hatte einen Bruder. Das war der Esau. Nicht, dass er diesen Bruder hatte, war sein Problem. Aber ja, es war sein Zwillingsbruder. Und der Esau war vor ihm auf der Welt, war der Erstgeborene. Und nach damaliger Gepflogenheit war es nun so, dass der Erstgeborene, der bekam ja den allergrößten Teil des Besitzes. Und die anderen, die gingen eher leer aus. Für uns heute ganz schwierig und unvorstellbar, aber es war damals so. In manchen Monarchien gibt es das auch noch so, der Erste, der bekommt halt, ja, ist der Thronanwärter und die anderen gehen eher leer aus. Und das war etwas, womit Jakob nicht zurande kam, dass er nicht die Nummer eins war, dass er in der zweiten Reihe stand, dass er leer ausgehen sollte. Das hat ihn immer wieder gewurmt. Es ist ja mitunter in Geschwisterreihen bis heute noch so ein Problem. Wer ist so die Nummer eins? Wer spielt die erste Geige? Wer spielt die zweite Geige? Wer bekommt das meiste an Anerkennung, die meiste Zuwendung? Und wer steht eher so wie Aschenputtel in der Ecke und hinten dran? Da ist das Leben nicht immer so fair, wie man es sich vielleicht vorstellt. Jedenfalls, das war das Problem Jakobs. Er wollte die erste Geige spielen. Er wollte den Segen des Vaters. Er wollte, ja, das, was Esau zustand. Und so hat er es auf eine ganz listige Weise hingekriegt, dass er den Vater und seinen Bruder betrogen hat und wirklich den Segen des Vaters und das Erstgeburtsrecht zugesprochen bekam. Das war für ihn ein ganz großer Moment, da war er ganz oben, ganz top. Aber zugleich war das der Augenblick, wo er ja auch ganz tief fiel. Denn er hatte nicht damit gerechnet, dass sein Bruder Esau ihm das richtig krumm nimmt. Er hatte gehofft, der wird das eher so wegstecken und dem ist es vielleicht nicht so wichtig, dem ist es eher egal. So war es nicht. Sein Bruder, der Esau, als er merkte, dass er betrogen worden ist, der war richtig wütend, so wütend, dass es für Jakob gefährlich wurde. Er musste von zu Hause fliehen. Es war für ihn lebensgefährlich. Sein Bruder drohte ihn umzubringen. Und so rennt er weg mit der Wut, mit der Rache des Bruders im Nacken. Eine Familiengeschichte in der Bibel, schon uralt und doch etwas, was sich so in gewisser Weise vielleicht bis in unsere Zeit immer mal wieder in anderer Couleur wiederholt. Die Bibel, sie ist so voller Geschichten, die jeden Tag neu passieren, in Abwandlungen. Jakob, dieser so listige, dieser J.R. Ewing, wie in Dallas, dieser Serie, die mal lange, lange ja, im Fernsehen kam. Er hat so hoch gepokert und doch alles verloren. Höhepunkt und Tiefpunkt seines Lebens, die liegen so dicht beieinander. Und genau an diesem Tiefpunkt seines Lebens, als er fliehen musste, als er zum Flüchtling wurde und nicht wusste, was wird morgen und übermorgen mit mir sein, wo geht's denn hin, da passiert etwas sehr Überraschendes. Und das hören wir aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 28. Jakob machte sich auf den Weg von Beersheba nach Haran. Er war auf der Flucht. Er kam an einen Platz und übernachtete dort, weil die Sonne gerade untergegangen war. Hinter seinen Kopf legte er einen der großen Steine, die dort umherlagen. Während er schlief, sah er im Traum eine breite Treppe, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Engel stiegen auf ihr zum Himmel hinauf und andere kamen zur Erde herunter. Gott, der Herr selbst, stand ganz dicht bei Jakob und sagte zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren, Abraham und Isaak. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so unzählbar sein wie der Staub auf der Erde und sich nach allen Seiten ausbreiten, nach West und Ost, nach Nord und Süd. Am Verhalten zu dir und deinen Nachkommen wird sich für alle Menschen Glück und Segen entscheiden. Ich werde dir beistehen, ich beschütze dich, wo du auch hingehst, und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe. Jakob erwachte aus dem Schlaf und rief: Wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Er war ganz erschrocken und sagte: Man muss sich diese Stätte in Ehrfurcht nähern. Hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor des Himmels. Früh am Morgen stand Jakob auf. Den Stein, den er hinter seinen Kopf gelegt hatte, stellte er als Steinmal auf und goss Öl darüber, um ihn zu weihen. Er nannte die Stätte Bethel, das heißt Haus Gottes. Vorher hieß der Ort Luz. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht, sagte er, wenn er mich bewahrt auf der Reise, die ich jetzt antrete, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wohlbehalten wieder nach Hause zurückkomme, dann soll er allein mein Gott sein. Hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll dann ein Heiligtum für ihn errichtet werden. Von allem Besitz, den er mir schenken wird, werde ich ihm den zehnten Teil geben. Ja, wie überraschend doch das Leben sein kann. Da ist Jakob unterwegs, es wird Abend, es wird dunkel, an einem ganz öden Ort und es wird empfindlich kalt. Und so wie es äußerlich war, dunkel, kalt, öde, so war es ja auch in ihm, in seiner inneren Seelenlandschaft. Dunkel, viele Fragezeichen, was es werden wird. Und er schläft und dann, ja, dieser Traum, den er hat. Dieser Traum, der für ihn, ja, die Schwaben sagen, zum Gottesstündle wird. Ein Moment in seinem Leben, wo er überhaupt nicht mit Gott gerechnet hat, tritt Gott ihm entgegen. Und er tritt ihm als einer entgegen, der vielleicht, ja, der ganz anders handelt, als Jakob es sich vielleicht gedacht hat. Jakob, er wusste ja, was er für einen Weg hinter sich hat. Er wusste ja, dass er ein Obergauner war und sich das Erbe des Vaters erschlichen hat, dass er seinen Bruder betrogen hat. Und wenn jetzt Gott ihm begegnet, ja dann nur als Rachegott, als einer, der ihn klein macht. Aber Gott ist ganz anders. Er macht ihn nicht fertig, er macht ihn nicht klein, sondern im Gegenteil, ganz groß. Er gibt ihm ein großes Versprechen, eine große Verheißung. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du auch hinziehst, und will dich zurückbringen in dieses Land. Ich will dich nicht verlassen, bis ich alles getan haben werde, was ich dir zugesagt habe. All die Jahre hat Jakob nicht an Gott gedacht, aber Gott dachte an ihn. All die Jahre hatte er ihn nicht auf seinem Radarschirm, aber Gott hatte ihn auf seinem Schirm. All die Jahre hatte Jakob zwar von Gott was gehört, über seinen Großvater und Vater, aber er hat ihn nicht wirklich gesucht. Und jetzt findet er ihn in dieser Nacht ganz weit draußen in der Einöde, am Tiefpunkt seines Lebens. Bethel, Haus Gottes, der Ort, an dem Gott wohnt, so nennt er diesen Ort. Er ist in seinem Leben gestolpert und gestürzt und auf Gott gefallen. Kennen Sie das? Dass man Pläne hat und dann, läuft es nicht so, wie man es denkt, und man stürzt und stolpert dabei auf Gott. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen Thomas Mittelhof kennen, ob Sie mit diesem Namen etwas anzufangen wissen. Thomas Mittelhof, er war vor einiger Zeit in Landau und hat dort über seine Lebensgeschichte erzählt. Und es ist nicht irgendein Name, sondern Thomas Mittelhof, der war mal in der Managerriege in Deutschland, also bei den Firmenbossen, ganz weit oben gestanden. Er war in der obersten Etage bei Bertelsmann, später auch bei Karstadt und Quelle. Einer der bestverdienenden Manager in Deutschland, überall gefragt, bis eines Tages es herauskam, dass er Steuern hinterzogen hat. Und er musste 3 Jahre ins Gefängnis. Man denkt vielleicht auch an Uli Hoeneß. Ja? Männer, die so im Rampenlicht stehen und vor denen man den Hut zieht, die Erfolge haben und vorweisen können. Und auf einmal bricht das Leben zusammen wie ein Kartenhaus. Und Thomas Mittelhof erzählte dann, diese Zeit im Gefängnis, diese 3 Jahre, das wurde sein Bethel. Da begann er nicht nur über sein Leben nachzudenken und was da falsch gelaufen ist, sondern er bekam Gott auf seinen Radarschirm. Und er ging als anderer aus dem Gefängnis heraus, als er hineinging. Diese Zeit hat ihn völlig umgedreht. Wenn das eigene Lebenshaus, das man sich aufgebaut hat, mitunter wie ein Kartenhaus zusammenstürzt, wenn man so im Bild gesprochen so vor den Ruinen steht, dann kann es sein, dass man gerade in den Ruinen den Blick zum Himmel viel klarer hat, als wenn alles so mit Dach und allem gut fest dasteht. Ich wünsche mir nicht und ich wünsche keinem von uns, dass unser Haus, Lebenshaus zusammenbricht, dass wir so vor den Scherbenhaufen und Trümmern unseres Hauses stehen. Aber ich wünsche mir, dass wir immer wieder den Blick nach oben, zu Gott hin, so frei bekommen, dass wir sehen, was er mit uns vorhat und was seine Wege mit uns sind. So wie damals bei Jakob, bei Bethel an dieser Stätte. Wobei Gott nicht immer so durch einen Traum reden muss. Auch nicht immer senkrecht von oben. Manchmal sind es ganz andere Wege. Oftmals sind es andere Menschen, die uns da wichtige Impulse geben, wo Gott so durch andere Menschen zu uns redet. Er hat 1000 Wege, 1000 Möglichkeiten. Das sieht bei jedem anders aus. Wichtig ist nur, dass wir wach sind. Dass wir merken, wo er es mit uns zu tun haben will. Ich habe vor einiger Zeit nochmal diesen Film gesehen von Habe Kerkeling, als er auf dem Weg nach Santiago de Compostela war. Und es war so diese Frage, die ihn da so stark bewegt hat, wie ist das denn mit Gott? Wie ist das, dass Menschen Gott erfahren? Ist das eine Wirklichkeit oder ist das alles nur Einbildung? Und das war so die Grundfrage, die ihn da umgetrieben hat auf diesem Weg. Und am Ende des Weges, das fand ich interessant, da kommt er zu der Feststellung, Gott, ja, er lässt sich wohl finden und erfahren, aber wohl eher dort, wo Menschen ihn auch einladen, wo Menschen sich ihm öffnen, wer sich dicht macht, zumacht, da passiert wohl nicht allzu viel. Gott will auch gesucht werden. Mir fällt immer da eine Geschichte ein. Ein jüdischer Rabbi hat einen kleinen Enkelsohn und mit dem spielt er in dessen Spielzimmer. Und der kleine Enkel, der hat seine große Freude dran, wenn der Opa sich versteckt und der Enkel ihn sucht. Und so macht es der Opa, er versteckt sich hinterm Sofa und der Enkel, ja, der hält die Augen eine Weile zu und dann sucht er ihn und er findet ihn nicht gleich. Und dann passiert's, ja, da liegen so viele Spielsachen im Zimmer umher und da sieht er das und jenes und auf einmal ist der Opa vergessen und er spielt nur noch mit den Spielsachen. Und der Opa sitzt hinterm Sofa und wartet, ja. Der Enkel hat ihn vergessen. Und dann tritt dieser Rabbi hinterm Sofa hervor und hat Tränen in den Augen. Und dann fragt ihn, als der Junge ihn sieht, Opa, warum weinst du? Und dann sagt der Rabbi, weißt du, so machen es die Menschen mit Gott. Die suchen ihn mal, aber dann sind so viele andere Dinge, die sind interessanter und die liegen ihnen in den Augen und sie vergessen es. Aber es gibt ja noch eine tiefere Dimension und das wird hier in der Geschichte deutlich. Jakob, er sucht nicht Gott, sondern umgekehrt. Gott, er sucht Jakob. Und das ist das eigentliche Thema in der Bibel. Es ist nicht der menschensuchende Gott, sondern es ist der menschensuchende Gott, nicht der gottsuchende Mensch. Schon die erste Frage, die es in der Bibel gibt, die weist uns darauf hin. Da stellt Gott Adam die Frage, Adam, wo bist du? Und Adam, das ist kein Name wie Müller, Meier oder wie auch immer, sondern ist der hebräische Name für Mensch. Da kann jeder seinen eigenen Namen einsetzen. Mensch, wo bist du? Das ist die Frage Gottes an uns und sie ist es immer wieder neu. Und es gibt auch im Neuen Testament einen eigenen Begriff von Zeit, die deutlich macht, wo Gott hineinredet in das Leben von uns Menschen. Die Bibel im Griechischen nennt es Kairos. Der andere Zeitbegriff heißt Chronos. Das ist so die durchlaufende Zeit, die man messen kann in Minuten und Sekunden. Aber Kairos, das ist so der besondere Augenblick, da wo Gott hineinredet in ein Leben hinein. Der Kairos bei Jakob, das war diese Erfahrung in Bethel. Und Jakob, er greift das auf. Er wird nicht morgens wach und schüttelt diesen Traum ab, wie so ein Hund, der aus dem Wasser geht und sich schüttelt und alles ist wie gehabt, sondern er spürt dem nach. Er lässt sich auf Gott ein. Er baut einen Altar. Weil er spürt, diese Nacht, das war eine besondere Nacht. Das war sein Kairos, sein Gottesstündle. Damit ist nur nicht seine Situation völlig auf den Kopf gestellt. Es verändert nicht alles und verzaubert nicht seine Zukunft. Er hat auch jetzt noch einen weiten Weg vor und einen Weg mit manchen Stolpersteinen und Schlaglöchern. Aber diese Nacht, da steht auf einmal über seinem Leben ein großes Versprechen, eine große Verheißung. Und das gibt seinem Leben eine neue Perspektive, einen neuen Drive, eine neue Dynamik. Er ist nun nicht mehr der Verzweifelte, der alles verspielt hat, der ohne Hoffnung ist, sondern der mit einer großen Hoffnung weitergeht. Leonardo da Vinci, dieses Jahr im Mai wurde sein 500. Todestag gefeiert. Da hat man einen bedenkenswerten Satz gesagt. Der sagte, binde den Karren deines Lebens an einen Stern. Binde den Karren deines Lebens an einen Stern. Das heißt, zieh ihn nicht nur selber. Denn aus eigener Kraft, da schaffst du es vielleicht nur ein paar Meter und dann bist du erschöpft. Binde den Karren deines Lebens an einen Stern, an etwas, was außerhalb deiner selber ist, aber viel mehr Leuchtkraft hat, viel mehr Power hat als du selbst. Mache deine Hoffnung nicht nur an dir selber fest, sondern an etwas, was größer ist als du. Und dieser Stern, im Neuen Testament hat er einen Namen. Er heißt Jesus Christus. Ich will es mal im Bild sagen, wenn ich in einer Straßenbahn fahre oder besser noch gesagt stehe, dann halte ich mich ja nicht nur an meiner eigenen Krawatte fest, sondern dann halte ich mich an etwas fest, was außerhalb meiner selbst ist, oben an der Schlaufe oder an der Stange. Denn dann, wenn es mal ruckelt oder wenn es mal in eine scharfe Kurve geht oder scharf gebremst werden muss, braucht man einen Halt außerhalb seiner selbst. Sonst ist man schnell am Boden. Binde den Karren deines Lebens an einen Stern, an etwas, was größer ist als du und was mehr Leuchtkraft hat als die Taschenlampe in der eigenen Hosentasche. Was ist unser Betel? Was sind die Momente, wo Gott in unser Leben hineinspricht und wo er uns neue Perspektiven eröffnet? Binde deinen Karren an Gott, an Christus fest, damit das Leben eine neue, weite, große Perspektive bekommt und eine neue Kraft, die dich beflügelt. Amen.